Hallo und moin moin, hier bei Let's Talk Science. Heute wieder mit dir, Elisa. Schön, dass du wieder da bist.
Danke, ich freue mich, dass ich hier bin.
Jetzt haben wir ja in der letzten Folge mit dir über deinen Forschungsschwerpunkt gesprochen. Wir haben uns sehr, sehr viel mit Vulkanen beschäftigt, primär mit Vulkaninseln. Und in der zweiten Folge, ganz treu, beschäftigen wir uns mit Wissenschaftskommunikation und deinem Bezug dazu. Vielleicht ist es an der Stelle auch nochmal wichtig, ich sage das immer mal wieder, ich glaube, ich habe es aber jetzt auch eine Weile nicht erzählt, Let's Talk Science ist ein Podcast des Graduiertenzentrums und im Rahmen des Zertifikatsprogramms Wissenschaftskommunikation kann man verschiedene Kurse belegen, man kann verschiedene Arten der Wissenschaftskommunikation erlernen und erproben und ausführen, teilweise durch Angebote, die es am Graduiertenzentrum gibt, teilweise aber auch, weil man ohnehin schon, wir hatten das mit Fakt oder Fake beispielsweise, dass man irgendwie ohnehin schon etwas macht, was in Bezug zu Wissenschaftskommunikation steht. Und das Graduiertenzentrum steht eben dafür, alle DoktorandInnen der CAU zu unterstützen, nicht nur im Bereich Wissenschaftskommunikation, sondern es ist einfach ein Zusatzangebot für alle, die möchten und wollen. Der Podcast zeigt, das sind eine Menge. Jetzt hatten wir schon relativ verschiedene Begebenheiten. Also wir hatten Leute, die haben am Zertifikatsprogramm teilgenommen und im Rahmen dessen waren sie dann vielleicht bei der Science Show. Das ist ein Format, das kennen, glaube ich, wirklich alle unsere ZuhörerInnen inzwischen, vielleicht auch nicht. Wir haben auch Leute gehabt, die waren nur Teil der Science Show und haben aber gesagt, also in meiner Promotion habe ich gar nicht so die Kapazitäten, auch noch das gesamte Zertifikatsprogramm zu machen. Das muss man natürlich an der Stelle sagen. Das ist nochmal ein Zusatzaufwand. Wie ist es bei dir? Wie bist du zur Wissenschaftskommunikation gelangt?
Ja, also ich bin mittlerweile quasi durch mit dem Zertifikatsprogramm.
Mhm.
Ich hatte ja beim letzten Mal schon ein bisschen erzählt, gerade im ersten Jahr war viel Frust so in meiner Promotion, einfach weil man, es waren noch die letzten Nachwirkungen der Pandemie mit Homeoffice. Ich war die Erste im Projekt, sodass ich ein bisschen, also die erste Promovierende im Projekt, sodass man so ein bisschen, vielleicht ein bisschen alleine war am Anfang und eben immer wieder so Rückschläge hat. Ganz ursprünglich hätte ich mir auch gewünscht, an Lehre teilzunehmen.
Mhm.
Und das ist für Promovierende am GEOMA relativ unüblich.
Okay.
Und dann habe ich gedacht, aber irgendwie möchte ich das trotzdem gerne kommunizieren oder vielleicht auch üben. Also wir hatten bei mir im Studiengang, also ich habe hier in Kiel auch Geophysik studiert und da waren sehr viele mündliche Prüfungen und Vorträge. Also es war jetzt nicht komplett neu für mich, irgendwie Vorträge zu halten oder so. Und ich habe mich einfach mal umgeguckt nach solchen Kursen. Ich bin mir nicht mehr sicher, wo ich genau davon gehört habe, aber irgendwie bin ich auf das Zertifikat gestoßen und habe mich dann einfach gemeldet. Genau woher, weiß ich nicht mehr. Irgendwie eigene Recherche auf jeden Fall. Dann habe ich über den Winter an dem ersten Kurs von Ulf teilgenommen. Weiß nicht mehr genau, wie der heißt, irgendwie Basics oder Grundlagen der Wissenschaftskommunikation oder so. Da mussten wir am Ende auch einen kleinen Mini-Vortrag halten. Den habe ich in den 2 Stunden vorher improvisiert, weil ich vorher keine Zeit dafür gefunden habe. Also es war jetzt auf meiner Prioritätenliste nicht ganz oben, aber da waren alle schon irgendwie positiv angetan davon. Und mir ist auch aufgefallen, dass mein Studiengang mich da geprägt hat und dass es auch Leute gibt, die in ihrem ganzen Studium keinen Vortrag halten mussten, sodass ich da schon so ein bisschen so einen Vorsprung hatte. Danach hat Ulf mich gefragt, ob ich nicht auch bei der Science Show mitmachen will. Ja, und dann habe ich ja gesagt. Und dann war das, glaube ich, direkt einen Monat später oder so. War das vielleicht sogar die erste Ocean Science Show?
Also ich habe die zweite gesehen und deinen Vortrag von der ersten Ocean Science Show hast du bei der Women's Science Show.
Nee, ich glaube, bei der Women's Science Show war ich nie.
Aber ich habe dich zweimal gesehen. auf der Kieler Woche.
Auf der Kieler Woche vielleicht, ja.
Ja.
Da war ich einmal dabei.
Also, unsere ZuhörerInnen merken schon und hören, es gibt verschiedene Möglichkeiten im Jahr, Science Show zu genießen.
Ja.
Aber ja, erste Ocean Science Show.
Genau. Da bin ich da irgendwie mit reingerutscht und mir hat das großen Spaß gemacht. Leider konnte ich nicht so häufig teilnehmen, wie ich gerne gewollt hätte, weil dann natürlich auch immer andere Termine mal sind und so. Oder einfach Zeiten, wo man nicht die Kapazität hat, noch zusätzlich irgendwelche Nebenprojekte zu machen. Also mir macht das grundsätzlich Spaß, irgendwie auf der Bühne zu stehen. Und ich war auch überrascht, im letzten November habe ich dann auch nochmal einmal moderiert, das erste Mal. Und das hat auch super Spaß gemacht. Ich würde fast sagen, sogar ein kleines bisschen mehr Spaß gemacht, als selber Vortrag zu halten, weil es noch ein bisschen lockerer ist. So, man muss sich natürlich ein bisschen weniger an seine Folien halten. Also ich hatte natürlich dann keine Folien oder so. Es ist ein bisschen kreativer noch.
Ja, ja, absolut.
Ein bisschen freier.
Das habe ich auf jeden Fall auch gesehen. Also ich habe dich dreimal auf der Bühne gesehen. Das war sehr spaßig. Also man hat dir die Freude daran auf jeden Fall angemerkt. Jetzt hast du erzählt, du hast schon Vorträge gehalten, hattest mündliche Prüfungen im Studium. Ich würde das auch so sehen. Ich finde das sowieso so schräg. Also für mich so tatsächlich unnachvollziehbar, dass es Studiengänge gibt, die da kein Gleichgewicht haben. Das Gleiche gilt für Hausarbeiten oder so. Es gibt Studiengänge, die haben bei der Bachelorarbeit das erste Mal wirklich, dass sie was schreiben müssen. Und davor haben sie noch nie ihre Forschung oder die Wissenschaft verschriftlicht, wo ich dann schon sage, das ist herausfordernd. Und worauf ich hinaus will, ist, dass ja spätestens mit der Promotion, ich weiß nicht, wie das jetzt speziell bei dir ist, aber ich kenne es von vielen anderen, dass man dann auf Kongresse fährt, auf Konferenzen fährt und wissenschaftliche Vorträge hält. Das heißt, mündliche Prüfungen, Vorträge hin oder her, gut für dich in deinem speziellen Fall, aber so oder so wird es immer Promotion auf die Leute zukommen, dass sie ihre Forschung präsentieren müssen. In einer anderen Art, jetzt im Vergleich zur Science Show natürlich, aber das ist jetzt das, worauf ich auch hinaus will. Du hast gesagt, du hattest einen guten Einstieg, das kam auch gut an, dir liegt das. Was war denn so ein Learning durch die Science Show und durch die Art des Präsentierens dort auf der Bühne?
Ich würde sagen, noch ein bisschen entspannter zu werden und das voll zu genießen. Auch so die Interaktion mit dem Publikum, weil das hat man natürlich bei wissenschaftlichen Vorträgen nicht so. Da sitzen dann alle und die haben dann auch schon den ganzen Tag über vielleicht, keine Ahnung, 20 Vorträge gehört oder so, ne, und wollen einfach nur wissen, was du machst und dann auch schnell zur Kaffeepause so ungefähr.
Ja.
Und da kann man ja, bei der Science Show kann man viel mehr damit spielen, dass man auch sagt, also ich weiß, beim ersten Vortrag war ich irgendwie überrascht, dass Leute bei meinen Witzen auch gelacht haben. So, weil irgendwie, wenn man das so für sich übt und sonst nur Vorträge hält, die halt eher ernst sind oder eher, ich sag mal in Anführungsstrichen, seriös, dann ist das so ungewohnt, dass das Reaktion vom Publikum kommt. Und das war schon sehr cool.
Ja.
Ist mir auch nochmal beim Moderieren nochmal aufgefallen, durch die Lichter habe ich das Publikum eigentlich gar nicht gesehen. Also ich konnte maximal die erste Reihe erahnen, so als Schatten. Aber die waren, also gerade an dem Tag waren die unglaublich reaktiv. Also die haben bei den Witzen gelacht und zum Teil auch so, wenn die Vortragenden irgendwas Entsprechendes gemacht haben, auch sowas wie, oh, oder so. Also diese Reaktion kam einfach und die hat ja niemand irgendwie angestoßen von uns aus,
ja,
sondern das war einfach ein sehr cooles Publikum, die sehr so dabei waren.
Das stimmt. Ich muss gerade dran denken, ist natürlich für unsere ZuhörerInnen vielleicht nicht ganz nachvollziehbar, aber an dem Abend wurde die Science Show auch filmisch begleitet. Ich kann das mal, den YouTube-Link auf jeden Fall mal hier in die Shownotes packen. Und da sind auch einfach genau das, was du beschreibst, ist auch einfach filmisch, finde ich, irgendwie ganz gut eingefangen worden. Also es gibt gewisse Leute mit gewissen Gesichtsausdrücken und man sieht die Spannung. Und wenn Marco da sein Experiment macht, dann stehen die Münder offen und es ist so, oh, was passiert da? Also das kann ich nur bestätigen. Und das ist ja vielleicht dann doch für die Leute, die heute eingeschaltet haben und nicht genau wissen, was die Science Show ist. Im Kern ist die Science Show, das sind wissenschaftliche Vorträge, ja, aber ich will es mal so sagen, so runtergebrochen, dass es für alle möglichen Leute auch verständlich ist. Also barrierearm ist da vielleicht nicht unbedingt das richtige Wording. Es ist aber einfach nicht in eurem Forschungsfachvokabular und es ist, also das meine ich gar nicht despektierlich. Ich bin mir sicher, es gibt auch viele fachwissenschaftliche Vorträge, die nicht trocken sind, aber es ist explizit aktiv unterhaltsam gestaltet. Ob das jetzt die Folien sind oder gewisse eben in Anführungsstrichen Show-Einlagen, also wenn dann irgendwie einfach praktisch mal was gezeigt wird oder wie auch immer, dass es eben fürs Publikum insofern ansprechend ist, als dass viele dann doch ja sehr scheu sind, wenn es um Forschung und Wissenschaft geht. Also das finde ich ganz interessant, mal schauen, wie du das beschreibst, aber ich finde so diese Wechselwirkung, es gibt Leute im Hochschulkontext, die eigentlich das Gefühl haben, oh, das versteht draußen sowieso niemand, wenn ich das erzähle, oh Gott. Und dann also auch so eine Scheu entwickeln, da brauche ich ja gar nicht anfangen zu erklären. Oder das interessiert vielleicht auch niemanden. Wenn ich das anspreche, dann kommen gar keine Nachfragen erst. Und auf der anderen Seite ist aber genauso eine große Scheu, weil man natürlich überhaupt gar keine Peilung hat und das so hochkompliziert klingt auf den ersten Blick. Und da ist natürlich Design schon eine schöne Möglichkeit für euch einmal zu üben. Wie kann ich meine Forschung auch anders verbalisieren? Wie kann ich sie vielleicht anders visualisieren? Und einfach eine Möglichkeit, tatsächlich Menschen zusammenzubringen. Also Teilhabe ist da für mich ein großes Wort, was im Kopf aufploppt. Hat auch viel mit sozialer Nachhaltigkeit zu tun, zu sagen, wir nehmen Menschen mit. Was ich auch sehr interessant fand bei dieser Science Show, beziehungsweise das kann ich fast für alle sagen, ist auch, dass das Publikum super durchmischt ist. Also es gibt ja viele Veranstaltungen, auch an der Uni, die auch für die Gesellschaft offen sind, wo man dann doch relativ schnell einen gewissen Altersdurchschnitt erkennt oder teilweise auch thematisch, dass man dann gewisse Geschlechter eher erkennt. Und bei der Science Show habe ich nie das Gefühl, ach ja, das ist jetzt hier nur Ü40 und dann gibt es noch mal so ein paar Ausreißer, sondern es ist wirklich super, super, super durchmischt.
Und auf immer ja gut angenommen. Also ich war noch nie bei einer Science Show, die nicht überfüllt war. Der Bedarf, das zu sehen, ist ja auch da. Und das finde ich auch sehr cool.
Ja. Ja, wie war das bei dir, deine Sprache anzupassen? War das was du schon kanntest aus dem Studium? Oder gab es quasi auch Herausforderungen für dich, dich Wissenschaftskommunikation zu nähern, aber auch explizit der Science Show?
Also, ich würde sagen, das kann ich nicht so sehr aus dem Studium, sondern eher dadurch, dass einfach Leute aus dem Freundeskreis oder aus der Familie interessiert waren, was machst du denn eigentlich? Und ich da schon gemerkt habe, okay, im Verhältnis zu irgendwelchen abstrakten Konzepten in den Geisteswissenschaften, das meint es ja relativ anschaulich, ne? Also jeder weiß irgendwie, hat eine Vorstellung von einem Vulkan vielleicht oder den Gefahren dahinter. Das heißt, es ist irgendwie ein bisschen greifbarer, aber trotzdem dann das so innerhalb einer gewissen Zeit so runterzubrechen, dass alle das verstehen, aber gleichzeitig eben fachlich noch richtig zu bleiben, ist halt schon eine Herausforderung. Und ich finde auch etwas, was einem total was bringt. Also gerade am Anfang bei der Promotion kann das sehr gut sein, dass man noch so ein bisschen schwimmt und das Thema eigentlich so verstanden hat. Aber wenn jetzt einer kommt und sagt in einem Satz, was machst du? Da stehst du dann und denkst so, ja, ich habe jetzt gerade 50 verschiedene Fachbegriffe im Kopf, aber ich kann dir eigentlich nicht sagen, was ich genau mache. Und das muss man natürlich bei der Science Show oder, also wir hatten verschiedenste Übungen. Ich habe ganz viele von diesen Kursen mitgemacht. Ganz viele Übungen, wo dann gesagt wurde, okay, mach jetzt mal dein Thema in der und der Form, in der und der Textform oder in so ein Skript für ein Video oder eben für die Science Show, dass man dann wirklich so den Kern seiner Forschung rausarbeitet und merkt so, oh, okay, das ist das eigentlich, was ich mache. Das ist so, das ist auch die Motivation dahinter, was, glaube ich, im alltäglichen Forschungsalltag so manchmal ein bisschen davon schwimmt, wenn man so sich komplett auf seine Daten fokussiert oder auf seine Probleme, die Frustration. Ich kann mir vorstellen, dass es eigentlich für jeden Promovierenden irgendwie hilfreich ist, so wirklich den Kern rauszuarbeiten.
Ja, glaube ich auch. Wir haben das hier im Podcast gar nicht so häufig, meinte ich ja schon, dass die Leute auch wirklich die Zeit sich nehmen wollen, dieses gesamte Programm in Anspruch zu nehmen, weil es einfach doch viele Stunden sind und viele Kurse. Deshalb haben wir aber jetzt mit dir die Chance und die Möglichkeit, auch mal zu gucken, was gibt es denn noch neben der Science Show. Also die Science Show ist ja nur eine Möglichkeit. Es gibt aber auch Leute, die zum Beispiel super bühnenscheu sind und sagen, um Gottes Willen, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, die trotzdem das Programm natürlich machen können. Und für all diejenigen, die vielleicht gerade selber in der Promotion stecken und das Gefühl haben, oh, ich hätte aber doch Lust, ist, glaube ich, ganz spannend, mal zu hören, was hast du so gemacht? Wie ist vielleicht auch der Ablauf? Wie funktioniert das Zertifikatsprogramm?
Also man hat immer auch begleitende Gespräche angefangen mit einem Art, also ich weiß jetzt die konkreten Begriffe, die benutzt werden, nicht, vielleicht als Disclaimer, aber eine Art Einführungsgespräch, wo man darüber redet, was überhaupt die Motivation ist, was vielleicht auch der Fokus ist. Also man kann sich natürlich auf einen Bereich spezialisieren und Kurse aus einem bestimmten Bereich machen, sich einfach irgendwie breit gefächert munter durch die Kurse durcharbeiten. Das ist tatsächlich das, was ich gemacht habe. Also ich habe alles Mögliche gemacht, also absolut nicht zu einem Thema. Dann, ich glaube, es ist wirklich empfehlenswert, diesen Grundkurs zu machen von Ulf. Also weil da einmal verschiedene Sachen angesprochen werden oder Bereiche der Wissenschaftskommunikation und auch so Sachen wie Verschwörungsmythen, wie man damit umgehen kann. Da hatte ich auch schon so Lagerfeuergespräche, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt ganz egal, was ich hier sage. Da wird jetzt von der anderen Person das rausgefiltert und verbreitet, was sie hören wollten. Und den Grundkurs kann man auch gut so machen. Eigentlich alle von den Kursen, die ich gemacht habe, kann man auch gut machen, wenn man einfach interessiert ist an einem bestimmten Gebiet oder so also einen Einblick haben möchte. Man muss ja nicht das komplette Zertifikatsprogramm voll durchziehen. Das sind schon einige Stunden, die da draufgegangen sind. Und man braucht natürlich auch irgendwie Supervisor, die das unterstützen und sagen, okay, ich finde es cool, dass du das machst. Ja, das ist auch okay, wenn die Kurse dann unter der Woche sind, in der Arbeitszeit mal.
Ja.
Das kann natürlich auch nicht jeder. Da wurde ich schon voll unterstützt, dass das in Ordnung ist. Genau, und ja, ich habe alle möglichen Kurse gemacht. Wie gesagt, den Grundkurs und dann Show Your Science habe ich so ein bisschen übersprungen. Ich hatte eigentlich einfach nur dieses persönliche Coaching, ohne den Kurs an sich gemacht zu haben. Ich glaube, Storytelling von Catherine habe ich auch gemacht und einen anderen Präsentationskurs. Und was mir richtig viel gebracht hat, was ich viel benutze auch, ist der Kurs von Jackie mit populärwissenschaftlichem Schreiben. Da war sehr, sehr viel Neues, weil ich ja eben aus einem komplett naturwissenschaftlichen Studiengang komme und zwar schon immer viel so für mich irgendwie geschrieben habe, so Vereinszeitungen und solche Sachen. Aber mal diese, ich sag mal, pressenahen Textformen, die kannte ich so nicht unbedingt. Oder was so bei unterschiedlichen Zeitungsartikeln, was für eine Art Artikel das ist oder wie man einen Blog aufbaut oder was man an Keywords und solche Sachen einsetzt, damit es besser von Suchmaschinen gefunden wird. Solche Sachen haben wir halt querbeet irgendwie alles durchgemacht. Und das ist tatsächlich eine von den Sachen, die ich da geschrieben habe, die ist tatsächlich auch im Albrecht veröffentlichen worden. Und das fand ich auch ganz cool. Also,
ja.
Ich habe einen Kurs gemacht mit wissenschaftliche Formate für YouTube aufbereiten oder so. Das fand ich auch sehr spannend, einfach mal in diese Multimedia-Welt reinzuschnuppern,
ja.
Was ja sonst auch, also ich meine, ihr kommt ja sozusagen aus dieser Welt, das ist ja einfach nochmal was ganz anderes. Aber ich glaube, jeder dieser Kurse hat mir auch so ein bisschen die Sprache vermittelt, dass ich mit angrenzenden Themen oder eben mit Themen, die Presse betreffen, irgendwie, dass ich so ein bisschen die Sprache davon gelernt habe und ein bisschen so reinschnuppern konnte in die Themen, dass ich jetzt eben auch mit dir so ein bisschen über die Technik reden könnte oder ein bisschen weiß, was brauchst du von mir oder wenn das jetzt kein Podcast wäre, sondern eine Filmaufnahme, dass ich vielleicht ein Verständnis dafür habe, warum ihr mich jetzt auf die und genau die Stelle stellt oder warum das so lange dauert oder was auch immer.
Ja.
Dass man halt das Verständnis und die Sprache hat, um die Kommunikation zu verbessern.
Das ist generell was total Wichtiges, also du hast ja wirklich ein breites Angebot dann in Anspruch genommen, aber diese unterschiedlichen Angebote sind natürlich auch eine Möglichkeit für unterschiedliche Zielgruppen, dementsprechend in Zukunft vielleicht auch was zu erstellen. Wir hatten das jetzt mit Clemens, der irgendwie über seinen Comic mit Suki Zucker auch wirklich eigentlich gerne eine richtige Comic-Serie machen möchte. Also dass er wirklich sagt, okay, ich will da was machen für Kinder. Und da sind natürlich diese Kurse dann einfach toll, wenn man merkt. Und das finde ich so beeindruckend, muss ich gestehen, bei allen Leuten, die einfach neben der Promotion die Zeit und die Energie haben, noch sich zu engagieren und Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Weil grundsätzlich ist es für mich was, das muss die Hochschule, das muss sie machen. Sie ist dazu verpflichtet, die Wissenschaft zu kommunizieren. Und ihr seid in einer total wichtigen Lebensphase, wo ihr einen Karriereschritt geht und dann eben, wie du beschrieben hast, im Idealfall auch insoweit unterstützt werdet, als dass ihr da einfach noch weitere Werkzeuge mit an die Hand bekommt. Weil ob jetzt fachwissenschaftliche Vorträge, die du in Zukunft noch hältst, wo du dieses Wissen mit anwenden kannst, also auch da hatten wir mal hier jemanden zu Gast, der einfach gesagt hat, okay, seitdem ich mein Wissen anwende, sind auch meine fachwissenschaftlichen Vorträge ganz anders und ich merke, dass zwischen dem Geschnarche links und rechts, und auch da meine ich das gar nicht despektierlich und auch auf gar keinen Fall pauschal, aber das war so ein bisschen der O-Ton, den sie so wiedergegeben hatte, dass sie einfach jetzt mit ihrer Art zu präsentieren auch wirklich die Aufmerksamkeit bekommt. Und das ist dann natürlich kein Science-Show-Vortrag, sondern dementsprechend dann wieder in dem Fachkontext mit der Fachsprache und mit den dementsprechenden Daten und trotzdem qualitativ hochwertig und unterhaltsam gestaltet. Das ist dann schon gut.
Das muss man sich aber auch trauen. Also es ist, ich habe selbst immer noch den Drang halt sehr, ich will nicht sagen populärwissenschaftlich, aber es ist schon, ich habe immer so ein kleines bisschen die Angst, dass mir vorgeworfen wird, dass es zu wenig wissenschaftlich, wenn ich nicht eine bestimmte Art von Vortrag halte.
Mhm.
Und ich muss mich jedes Mal neu überwinden zu sagen, nein, wenn du das so machst, wie du das wirklich machen möchtest eigentlich, wie es dir liegt, dann hören dir mehr Leute zu und wenn sie irgendwelche Fragen haben, können sie dir auch eine E-Mail schreiben, wenn es um spezielle Sachen geht.
Ja.
Es ist ja viel einfach wirklich sagen, okay, ich mache das und das, ich bin hier. Wenn ihr was Ähnliches macht oder euch das interessiert, meldet euch bei mir. Also im Prinzip, viel sind diese Vorträge ja einfach, ich sag mal, vorgetragene Visitenkarten. So, ich möchte zeigen, was ich mache. Ich möchte, dass die Leute meinen Paper lesen oder meine Paper vielleicht demnächst bald. Ich möchte, dass sie mich in Erinnerung behalten. Und was ist da besser, als halt sich zu trauen und das so zu machen, wie man es für richtig hält und nicht so einen völlig überfüllten, ich sag mal, klassischen wissenschaftlichen Vortrag, wo man den ganzen Tag schon solche hört.
Ja.
Also, aber es kostet wirklich Überwindung, zu sagen, okay, ist egal, ich mache das jetzt so, wie ich das für richtig halte.
Ja, doch, kann ich gut nachvollziehen. Vor allen Dingen, weil man ja dann doch irgendwo den ersten Schritt in die wissenschaftliche Welt ja geht und es natürlich dann auch da wieder, wie auch in anderen Bereichen unserer Gesellschaft, die Meinungen unfassbar auseinandergehen. Das heißt, es gibt Leute, die sagen wahrscheinlich, ey, mega Elisa, dass du endlich den Schritt gehst. Hier muss mal was passieren, richtig cool. Und auf der anderen Seite wird es Leute geben, die da relativ kritisch auch gucken und sagen, Wissenschaftskommunikation schön und gut, ja, wir müssen die Gesellschaft mitnehmen, in Ordnung. Aber hier bei uns machen wir es bitte so wie in den letzten Jahren auch schon. Hat doch immer funktioniert. Und da so eine gewisse Etikette einfach drauf liegt. Ja.
Also ich habe schon das Gefühl, dass dann Umdenken stattfindet,
mhm,
so nach und nach. Wobei natürlich nicht alle das so gut umsetzen können wie andere. Also das muss einem ja auch liegen. Und ich hatte ein paar bei meinen Vorträgen auf der DGG zum Beispiel, das ist eine deutschlandweite geophysikalische Konferenz, wo auch viele Studenten da sind. Und da sind zwei Studenten hinterher zu mir gekommen und meinten, das war heute der erste Vortrag, wo ich das Gefühl hatte, ich habe es wirklich verstanden. Und dann dachte ich so, fuck, das ist doch eigentlich genau das,
ja,
was ich damit irgendwie erreichen möchte. Die GG ist häufig sehr interdisziplinär, weil es einfach so eine kleine Community ist.
Mhm.
Also Geophysik in Deutschland sind jetzt nicht die Unmengen an Leuten. Und ich glaube, gerade in solchen Bereichen muss man halt irgendwie das so aufbereiten, dass eben auch Leute aus anderen Gebieten das prima verstehen können. Das war so ein bisschen so ein kleines Sternchen, was ich mir immer in Erinnerung rufe, wenn ich mir denke, muss ich das jetzt irgendwie anders darstellen oder kann ich das einfach so machen, wie ich das für richtig halte?
Ja, ich kenne das aus anderen Bereichen, wo es auch um interdisziplinäre Forschung geht, wo die Leute auch sagen, wenn ich mir die Zeit nehme, die andere Person auch wirklich zu verstehen, beziehungsweise die Person sich die Zeit nimmt, mir es so zu erklären, dass ich es verstehen kann, kommen teilweise auch so tolle neue Forschungsideen. Also es ist ja an sich der Grundgedanke auch von interdisziplinärer Forschung, dass man unterschiedliche Forschungsbereiche miteinander kombiniert und dadurch noch neue, erstmal unlösbare Fragen entstehen, die dann irgendwann lösbar sind, aber grundsätzlich. Und was bringt es dann, wenn sie nicht miteinander sprechen können? Also das ist ja sowieso so ein Ding, was auch wichtig ist für Forschungscluster und ob jetzt Sonderforschungsbereich oder Exzellenzcluster oder wie auch immer, wenn da die Wissenschaftskommunikation nicht gefördert und, also sagen wir mal, nicht gefördert wird, beziehungsweise auch gar nicht vorhanden ist, dann ist natürlich umso herausfordernder, ich will nicht sagen nicht schaffbar, das kann ich beurteilen, aber auf jeden Fall herausfordernder in meiner Vorstellung, dass die Abläufe wirklich gut funktionieren und das, ja, schönes Kompliment. Was würdest du denn sagen? Was ist denn jetzt Wissenschaftskommunikation für dich?
Den Elfenbeinturm verlassen und Begeisterung teilen, die oder die Faszination für das, was man macht. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig.
Ja, ich dachte eben gerade auch, um nochmal zu diesem Punkt zu kommen, mit, dass sich da vielleicht auch viel verändert. Einfach, also unsere Gesellschaft verändert sich halt auch. Also Stichwort Digitalisierung, unser Konsumverhalten ändert sich. Und dementsprechend muss man, glaube ich, auch, oder ich sage immer viel muss, in meiner Vorstellung glaube ich, dass es relevant wäre, mit zu berücksichtigen, was da an Nachwuchs natürlich auch kommt und wie Nachwuchs überhaupt noch erreicht werden kann. Ich weiß gar nicht, wie das in der Geophysik aussieht. Du hast jetzt gesagt, ihr seid grundsätzlich klein, aber wahrscheinlich hat das auch was mit dem Standort zu tun. Das ist einfach, es ist wichtig, am Meer gelegen zu sein.
Geophysik ist ja erstmal eine Geowissenschaft, also es geht erstmal um die Erde. Also marine Geophysik ist dann natürlich eine andere Sache. Aber tatsächlich so von dem, was ich aus dem Uni-Kontext gehört habe, gehen so insgesamt die Zahlen an Geophysik-Studenten runter. Und also ich meine, vielleicht ist das auch ein genereller Trend, dass einfach weniger Leute studieren oder so. Aber das ist auf jeden Fall das, was ich gehört habe mit der Geophysik. Und es ist natürlich, wir haben vielleicht so ein bisschen einen schlechten Ruf, dadurch, dass viele Leute oder vieles, was man mit Geophysik in Verbindung bringt, hat irgendwie was mit Öl und Gas zu tun, traditionell. Aber das ist halt gar nicht mehr so. Klar, das ist immer noch eine Industrie, wo einige hingehen. Aber mittlerweile sind auch ganz viele eher halt zwar weiterhin im Energiesektor, sage ich mal, im weitesten Sinne, aber eher auf erneuerbare Energien und Baugrunduntersuchungen für Windkraftanlagen und hier Geothermie-Geschichten und so weiter und so fort. Das ist eigentlich kein böser Studiengang in dem Sinne, sondern es ist halt vielleicht traditionell so ein bisschen so ein gewisser Ruf.
Ja.
Kann ich mir vorstellen. Also ich kannte das so nicht. Mich hat es einfach interessiert. Und ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht, was man damit vielleicht machen konnte. Ich habe einfach angefangen zu studieren und habe mir später Gedanken drüber gemacht. Genau, also es ist ein viel größeres Gebiet als nur irgendwie Öl- und Gasexploration. Und ja, ich hoffe, dass irgendwie die Zahlen auch wieder hochgehen und Leute merken, wie interessant und auch relevant das ist. Weil ja, Geophysik wird eigentlich an allen möglichen Stellen gebraucht, wo man das vielleicht auch gar nicht so merkt.
Ich glaube, dass da das Potenzial in der Wissenschaftskommunikation steckt. Ich erlebe das auch in anderen Fächern. Beispielsweise habe ich das mal auch aus der Elektrotechnik gehört, dass da auch viele Stereotype einfach noch in der Gesellschaft verankert sind. Keine Ahnung, der Ü45-Mann mit Werkzeugkasten und Blaumann. Und am Ende des Tages habe ich noch nie jemanden gesehen, der diesem Stereotyp entspricht in diesem Fachbereich. Geschweige denn, dass die Forschung wirklich nur das beinhaltet. Und grundsätzlich habe ich eher das Gefühl, das sind ja Berufe, wo ganz viel gerade passieren kann. Und das ist aber so interessant, weil Nachwuchs momentan schaut, was sind Berufe, die ich mit mir vereinen kann?
Ja.
Wo habe ich vielleicht auch noch einen Einfluss auf die Gesellschaft? Wo kann ich was mit verbessern? Natürlich gibt es auch immer noch Leute, die sagen, wie sieht denn die Bezahlung aus? Wie werde ich durchs Leben kommen? Gerade in der aktuellen Situation wird das natürlich wieder relevanter, aber auch da hat ein totales Umdenken stattgefunden. Also viele schauen auch nicht darauf, wo sie jetzt wie viel Geld verdienen, sondern wie sie eben eher einen Beruf haben, wo sie sagen, da bin ich mit meinen Werten im Einklang. Und genau da, glaube ich, könnte man ganz viel machen durch Wissenschaftskommunikation, indem man eben sagt, es geht auch ganz viel um erneuerbare Energien und wir brauchen ja Leute, die die Forschung vorantreiben, die sagen, okay, hier muss was passieren und hier ist auch Potenzial und hier soll was passieren und ich bin vielleicht eine der Personen, die in Zukunft eine Lösung auf die aktuell nicht ideale Situation hat. Aber wenn das nicht dementsprechend kommuniziert und genutzt wird, dann ist es natürlich einfach total schwierig. Also ich sehe das ähnlich wie du. Ich verfolge auch, dass gewisse Zahlen an gewissen Fächern runtergehen. Vielleicht auch, weil, also ich kenne das noch von meiner Schulzeit, man auch einfach Angst hatte vor dem Anspruch von naturwissenschaftlichen Fächern. Es war einfach da, oh Gott, das ist so schwer.
Ja.
Mein Studium hat mir gezeigt in den Geisteswissenschaften, das ist auch deutlich schwerer gewesen, als ich es mir vorgestellt hätte und ganz anders als in der Schule. Das muss man vielleicht auch nochmal an alle vielleicht SchülerInnen sagen, die hier heute zuhören. Die Studienfächer sind, ich würde sagen, nicht mal ähnlich zu dem, was man in der Schule gelernt hat. Man erkennt Elemente wieder, die man mitbringt in seinem Baukasten, aber mehr ist es dann auch nicht. Und ich glaube, wenn man das nutzt, dann kann da in den nächsten Jahren total viel passieren, kann einfach dieses Potenzial nutzen. Deshalb ist es schön, wenn du sagst, Wissenschaftskommunikation, das hilft mir in meinem Forschungsalltag, aber es ist für mich auch einfach eine Verpflichtung, die ich verspüre, Menschen daran teilhaben zu lassen, was ich eben mache und was Forschung eben dann auch für, deshalb meinte ich in der ersten Folge so plakativ, die meisten Leute fragen ja nach dem, und was macht man jetzt damit? Das ist ja ganz schön bei dir, dass es dann doch sehr greifbar ist. Das hat man leider nicht immer, dass die Forschung dann sofort zu einer ganz klar ersichtlichen Anwendung führt. Jetzt interessiert mich natürlich, das habe ich in der ersten Folge schon angeteasert, wie es bei dir weitergeht. In der letzten Folge hast du gesagt, für dich hat sich irgendwann im Studium herauskristallisiert, Forschung, das ist es, das willst du machen, also Promotion ist der logische Schritt. Jetzt hast du aber auch gesagt, Promotion war auch so eine Achterbahnfahrt, ne? Es war supi und es war auch nicht so supi und jetzt ist es gerade wieder supi, aber wie ist dein Gefühl jetzt? Oder bist du schon in Planung?
So halb. Also vor einem Jahr oder so, würde ich sagen, habe ich gemerkt, für mich ist dieser Lebensstil mit Postdoc zu Postdoc irgendwie durch die Welt zu jetten, wäre nichts für mich. So, das heißt, irgendwie der Standort Kiel oder ich sag mal Umgebung irgendwie, wo man noch überwiegend Homeoffice machen kann und dann mal hinpendeln, in Hamburg oder so, das kommt für mich in Frage. Und das geht auch quasi über den Wunsch, Wissenschaft zu machen. Also im Moment sieht es ganz gut aus, dass ich hier bleiben kann. Aber wenn das jetzt nicht klappt oder was auch immer, dann würde ich mir eher in Kiel und Umgebung versuchen, einen Job zu suchen, als auf Zwang woanders Forschung weiterzumachen. Einfach, wie gesagt, weil ich gemerkt habe, das ist nicht mein Lebensstil. Also ich gehe gerne mal auf meine kleinen Abenteuer auf See und reise auch gerne und so, aber ich brauche immer meinen festen Standort.
Heißt aber auch, jetzt als nächstes wäre eventuell eine Postdoc-Stelle möglich, hier am Geomar.
Ja.
Dann wird sich wahrscheinlich zeigen, also es ist ja generell so, Lebensabschnitte verändern einen. Vielleicht denkst du dann auch, nee, ich möchte das auf jeden Fall jetzt doch. Aber gibt es dann so ein Limit? Also wenn man sagt, ich möchte Forschung weitermachen, aber die Forschungskarriere möchte ich jetzt gerade nicht ambitioniert fortführen. Stößt man dann auf eine Grenze? Müsstest du irgendwann sagen, und jetzt muss ich schauen, was neben der Forschung noch möglich wäre?
Ja, dadurch, dass ich nicht irgendwo anders hin möchte. Ich nenne das immer die Postdoc-Wanderjahre.
Mhm.
So in Anlehnung an wenn Gesellen sollen ja auch unterschiedliche Sachen sehen. An sich ist das eine sinnvolle Idee, dass man eben unterschiedliche Institute und Herangehensweisen kennenlernt. Aber es ist eben ein extrem, also es ist ein gewisser Lebensstil und wenn einem der nicht liegt. Also ich könnte mir nicht vorstellen, ich brauche einfach sehr lange, um irgendwo anzukommen und ernsthaft Freundschaften zu schließen und habe auch, also mir fällt es relativ schwer, über die Ferne Freundschaften zu halten.
Mhm.
Wenn man sich dann vorstellt, okay, ich bin jetzt ein Jahr in Italien und dann ein Jahr in den USA oder so, das würde ich, glaube ich, einfach nicht packen. Das ist einfach nicht ein Lebensstil, den ich mir gut vorstellen kann. und dann hat das einfach Priorität. Aber es kann schon sein, dass ich mir dadurch Gelegenheiten und Möglichkeiten verbaue. Aber sozusagen in dem Moment, wo ich diese Entscheidung treffe, bin ich damit im Einklang sozusagen. Also neulich hatte irgendwer mich gefragt und dann habe ich das erzählt mit: Ich möchte in der Forschung sein, aber ich möchte keine toxische Beziehung mit der Forschung eingehen.
Ja.
Also die Umstände müssen stimmen. Und viele Dinge im System Forschung, sag ich mal, sind irgendwie noch nicht ideal und sind irgendwie überholungsbedürftig. Aber man muss sich eben entscheiden, ob man sozusagen diese voll im System mitspielt oder ob man sagt, okay, mir ist es nicht so viel wert, dass ich mich daran kaputt mache oder wie in meinem Fall einen Lebensstil eingehe, wo ich weiß, der macht mich kaputt. Also ich sage auch nicht, dass alle in der Forschung unglücklich sind. So meine ich das auch nicht, ne? Wenn man richtig Bock hat, da mal ein Jahr und da mal ein Jahr zu wohnen, so wie du meintest, also einfach dieser Drang, andere Orte und Kulturen kennenzulernen, dann kann das auch wundervoll irgendwie erfüllend sein, glaube ich. Aber für mich, ich brauche einfach diese Stabilität und Gebundenheit irgendwie, so einen sicheren Hafen. Und dann kann ich eben, wie gesagt, meine kleinen Abenteuer machen. Ich kann mir auch vorstellen, für ein paar Monate nochmal irgendwo hinzugehen, aber immer halt mit Heimat hier. Also ich würde meine Wohnung dafür nicht aufgeben oder so. Und das müsste ich ja, wenn ich ein Jahr weggehe, wäre das sinnvoller, ernsthaft umzuziehen. So, genau.
Dann kann ich hier an der Stelle, glaube ich, ganz passend ein bisschen Werbung machen. Und zwar durften wir einen Podcast betreuen, begleiten, kann ich, glaube ich, sagen, von Nele Matz-Lück und Marc Dechmann, der Erschöpfte Wissenschaft, Fragezeichen, Ausrufezeichen heißt, und sich in 10 Folgen mit dem Thema Burnout an Hochschulen und Forschung und allem, was dazugehört, beschäftigt. Und es ist ganz spannend. Ich glaube, Nele Matz-Lück kennen vielleicht die einen oder anderen. Die ist hier an der CAU, war auch mal im Präsidium, hat verschiedene ganz besondere Aufgaben mal inne gehabt, hat sie auch teilweise immer noch und hat dann aber irgendwann gesagt, okay, das ist jetzt einfach so zu viel.
Ja.
Und statt sich in ein kleines Mauseloch zurückzuziehen, hat sie aber gesagt, sie nimmt sich die Zeit, die sie jetzt für sich braucht und dann kommt sie aber auch wieder, nur mit einem Bewusstsein dafür, was ihr Kraft und Energie zieht und was nicht so gut ist. Und das gelingt natürlich mal mehr, mal weniger gut, klar. Und es ist auch, glaube ich, ein ewiger Lernprozess im Leben. Aber das fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Und ich glaube, es ist was, was du auch schon, also es ist so spannend, dass wir quasi in der letzten Folge ja an sich, da ging es ja auch um deine Forschung, aber ich glaube, viele hören auch diesen Podcast hier und natürlich erzählen wir auch mal, ach ja, es gibt auch Rückschläge und das funktioniert dann nicht so gut, aber dann findet sich die Lösung vielleicht etwas später oder wie auch immer und man ist auch gut betreut. Das ist natürlich toll. Das ist auch nicht immer bei allen so und was eben trotzdem da ist, ist dieser Performance-Druck. Also das funktioniert einfach nur mit, wie du gesagt hast, Veröffentlichungen, mit Talks. Du musst etwas erreichen. Und wenn du das nicht tust und auch in einer gewissen vorgeschriebenen Zeit, dann ist es auf jeden Fall problematisch.
Für die Karriere.
Ja, genau. Das ist ja aber was. Also wenn ich sage, ich möchte die Forschungskarriere und lasse mich dann aber auf dieses System so nicht ein oder dein Punkt ist eben auch, glaube ich, nicht zu vergessen, dann zu sagen, also es ist für die Forschungskarriere nicht ratsam, an einem Standort zu bleiben. Geschweige denn, dass das überhaupt so möglich ist. Also es gibt ja auch wirklich Leute, die sagen, okay, du hast jetzt hier promoviert, und nun, adios.
Ja, das liegt alles nicht in der eigenen Hand. Also mein Masterbetreuer oder Bachelorbetreuer sogar sagte mal, eine wissenschaftliche Karriere kann man nicht planen. So, weil du musst einfach auch der Mensch sein mit den richtigen Fähigkeiten am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Und ein bisschen so Glück haben, dass du dann auch irgendwie in einem Projekt landest, was dann auch sinnvolle Ergebnisse liefert und so, ne? Da sind einfach sehr viele Faktoren, die man so als Mensch auf diesem Karriereweg nicht unbedingt planen kann. Also man kann natürlich dafür sorgen, dass man gewisse Fähigkeiten hat, dass man ein gewisses Interessensgebiet hat, dass man gewisse Methoden lernt und so weiter und so fort. Aber letzten Endes kann man nicht dafür sorgen, dass genau im richtigen Moment irgendwo ein richtiger Job, der richtige Job ausgeschrieben ist. Es sei denn, man hat natürlich die krasse Idee und zieht irgendwie sein eigenes Projekt an Land oder so. Ja. Aber ja, genau, aber das muss man natürlich auch irgendwie, muss man auch in der richtigen Position für sein, so ein Projektantrag zu schreiben und den durchzukriegen.
Das ist ja auch dann das Zweite, beziehungsweise kann, glaube ich, auch zu Frustrationen führen. Aber vielleicht machen wir dazu nochmal einen eigenen Podcast, was eben einfach schwierig ist, aber diese ganzen Förderanträge, Gelder bekommen, Gelder nicht bekommen und was das dann auch für die Forschung bedeutet. Also wie oft habe ich gehört, ja, mit den besseren Geräten könnte ich auch schon das und das und das, aber die Möglichkeiten sind halt jetzt die, die hier halt gerade sind.
Ja.
Und das stelle ich mir, also das stelle ich mir wirklich mit als absoluten Killer vor, wenn ich weiß, mit den Fördergeldern, die ich eigentlich gerne bräuchte oder wie auch immer, könnte ich eventuell ganz andere Ergebnisse haben, aber jetzt sind halt die Begebenheiten so, wie sie sind. Oder auch ein Beispiel, Gerät geht einmal die Woche kaputt und der Promovierende muss eigentlich 50% der Woche sich mit diesem Gerät auseinandersetzen und ist danach ein absoluter Experte für dieses Gerät, wirklich, also erste Sahne. Aber es zieht natürlich auch Zeit und Kraft und Energie und also da habe ich großen Respekt vor. Dass man da einfach sagt, okay, ich arbeite mit dem, was hier ist und schau, was geht.
Ja.
Und dann ist es halt so. Also, naja, jetzt frage ich immer noch gerne, wie denn deine Wunsch-Wissenschaftskommunikations-Utopie aussieht. Hast du sowas? Wenn alles so sein könnte, wie du es dir wünschen würdest.
Für mich persönlich oder so generell?
Kannst du dir überlegen.
Okay. Ich würde sagen, es würde zu jedem Paper oder vielleicht zu jedem Themenbereich, sagen wir mal so eine Handvoll Paper, auch einen Artikel geben, der in normaler Sprache, also ohne Fachjargon geschrieben ist, dass man für Laien auch leichter wird, sich fachlich zu informieren. Also dass es nicht, ich meine, wir leben im Zeitalter von Fake News und alternativen Fakten, dass man wirklich diese Hürde runterschraubt. Also ja, irgendwie brauchen wir diese fachlichen Artikel, aber wir brauchen eben auch irgendwie so ein Zwischending.
Ja.
Und es ist eben nicht nur irgendwie zu den Themen ist, die gerade wegen irgendwelcher Skandale oder irgendwelchen besonderen herausragenden Ergebnissen irgendwie in der Presse sind, sondern sozusagen ganz automatisch in Anführungsstrichen. Ne? Irgendwer müsste das natürlich in der Realität schreiben, aber in einer utopischen Welt. Genau. Oder dass man Paper eben so schreiben könnte. Dass, also ich persönlich hätte da auch mehr Spaß dran, muss ich ja gestehen, Paper so zu schreiben, dass sie eben auch für Laien lesbar sind und dass man nicht dieses, also mir wird das ja auch Spaß, mehr Spaß machen, solche Paper zu lesen, dass man sich nicht immer da durchkämpfen muss. Also gerade wenn man an Interdisziplinarität wieder denkt, ich lese im Moment geochemische Paper und denke mir, ja, also okay, da sind irgendwelche Elemente irgendwie in dem Magma und das sagt euch irgendwas und das finde ich super cool. Aber ich muss mich da schon ein bisschen durchkämpfen durch diese ganzen, durch die ganze Chemie, weil das ja einfach überhaupt nicht mein Fachgebiet ist. Genau. Ja, also ich glaube, es wäre irgendwie eine schriftliche, einfachere Aufarbeitung von Papern.
Ja. Ich kenne das noch aus dem Studium, dass man teilweise Aufsätze 3, 4, 5 Mal gelesen hat, bis man wirklich alles verstanden hat und man alleine mit 3 Zeilen gekämpft hat, weil sie so verrückt formuliert wurden. Wenn man aber rausgefiltert hatte, was sozusagen das Kernelement des Textes war, und auch da, das will ich gar nicht pauschal behaupten, aber ich hatte das Gefühl, ich hätte es besser verstanden, hätten wir es vielleicht nicht ganz so kompliziert geschrieben. Und wäre das wirklich nötig gewesen? Aber genau, hatte ich auch nicht immer. Von daher. Jetzt haben wir gefragt, wie es bei dir wissenschaftlich weitergeht. Jetzt haben wir gefragt, wie du dir Wissenschaftskommunikation in Zukunft wünschst. Jetzt ist natürlich die Frage, hast du durch das Zertifikatsprogramm vielleicht auch den Impuls bekommen, selber Wissenschaftskommunikation zu machen? Weil das wäre ja theoretisch auch ein beruflicher Werdegang, zu sagen, okay, Forschung möchte ich nicht ganz ade irgendwann sagen und jetzt sowieso ja gerade noch nicht, aber Wissenschaftskommunikation, das könnte ich mir eigentlich vorstellen.
Ja, also ich bin so halb durch das Zertifikat und halb einfach, weil mich Leute gefragt haben. Also ich bin Teil vom Ocean Voices Blog. Das ist getragen und initiiert von einer Gruppe Promovierenden und zum Teil auch Postdocs, hauptsächlich am Geomar, mittlerweile ein paar von der Uni auch. Und das ist einfach ein Blog. Jeden 15. im Monat veröffentlichen wir einen Beitrag. Und wir versuchen halt so ein bisschen Licht in die Welt von Promovierenden oder jungen WissenschaftlerInnen im marinen Bereich zu leiten. Also es ist ganz kunterbunt an Beiträgen, was wir dabei haben. Also ich habe viel darüber geschrieben, über meine Frustration tatsächlich. Das war einer unserer ersten Beiträge. Also es gibt es jetzt fast 2 Jahre, im Sommer 2 Jahre. Und ja, aber da sind eben auch fachliche Sachen, die eben einfach erklärt sind, ohne Fachjargon. Da habe ich auch einen Artikel beigetragen, wo ich quasi meine eigene Forschung in einem Blogartikel erklärt habe. Und auch so ein bisschen über das wissenschaftliche System sind auch zum Teil Artikel dabei. Und manchmal hatte ich auch einfach PraktikantInnen da und habe die gefragt, ob sie Lust haben, nicht über deren Erfahrungen was zu schreiben. Da sind halt auch 1, 2 dabei.
Ja.
Also wirklich eine bunte Mischung. Alles irgendwie, ja, junge Wissenschaftler von Schulpraktikanten bis Postdocs im Prinzip. Ja, und wir sind eigentlich auch immer auf der Suche nach AutorInnen. Also wenn jemand Lust hat, einfach mal einen Blogartikel über die eigene Forschung zu schreiben, irgendwie mit marinem Zusammenhang, wäre schon sinnvoll. Oder irgendwelche, ja, Wissenschaftskommunikationserfahrungen oder so. Rant a Scientist hatten wir auch mal eine Geophysikstudentin, die darüber geschrieben hat. Genau, ist einfach so ein bisschen so eine relativ freie Plattform, würde ich sagen.
Voll cool. Also wir packen es auf jeden Fall hier in die Shownotes. Ich musste auch nochmal daran denken, dass du erzählt hast, dass du in dem Kurs von Jackie mit dem Schreiben natürlich auch nochmal super viel dazu gelernt hast. Und das kann ich mir gerade auch in diesem Bereich sehr, sehr gut vorstellen, dass das dann sehr gut passt. Und ja, ach, also ich sehe dich momentan fleißig schreiben. Fleißig da schreiben. Und vielleicht ist es ja aber auch eine gute Ergänzung. Also ich kenne das von mir noch aus dem Studium, dass ich manchmal dachte, okay, oder das ist auch so ein Tipp, den man dann von den DozentInnen bekommen hat. Wenn man nicht mehr weiter weiß in dem einen Kapitel, dann springt man eben ins andere Kapitel und schreibt da weiter, bevor man in so eine Schreibblockade kommt. Wenn man verkrampft die Formulierung des einen perfekten Satzes sucht, so den es sowieso nicht gibt. Aber wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie zu sagen, okay, heute schreibe ich Paper, oh, da komme ich irgendwie nicht ganz so voran, dann schreibe ich was eher populär, wissenschaftlich, also so ein bisschen runtergebrochener, dann könnte ich mir vorstellen, hilft das auch? Es ist auch eine gute Möglichkeit, einer Schreibblockade zu entfliehen. Da kämen wir zum Anfang wieder zurück, wie du schon meintest, bei der Science Show oder auch bei anderen Wissenschaftskommunikationsformaten, wo man einfach nochmal sich darauf besinnt, was ist eigentlich so mein Kernthema? Also dann einfach mal das Ganze zu einem Blogartikel verfasst und dann sich denkt, alles klar, und jetzt weiß ich auch wieder, wo ich bei meinem Paper anfangen muss.
Ja, und auch einfach dieses freie Schreiben. Also wie du schon sagtest, ne, wenn es irgendwie wichtig ist und ein Paper soll ja am Ende auch super formuliert sein. Also ich war bei einem Schreibkurs unabhängig von diesem Zertifikat, also wirklich für wissenschaftliches Schreiben. Das war ein super Kurs und eins von diesen Mantras sozusagen, die ich für mich mitgenommen habe, ist The first draft is always shitty. Also mir wirklich die Erlaubnis zu geben, einfach runterzuschreiben, wie ich das eben mit den Blogartikeln auch mache, und hinterher reinzugehen und das nochmal mit anderen Augen, mit Editor Elisas Augen zu sehen und dann zu gucken, okay, hier würde ich jetzt das und das und das und das machen und das streichen wir auch einfach komplett, sodass man sich die Erlaubnis gibt, einfach halt erstmal drauf loszuschreiben und später zu gucken, was man ändert. Weil das mache ich eben auch genau für unsere AutorInnen und das mache ich auch für mich selbst sozusagen. Ich editiere meistens meine eigenen Blogartikel, dass man das trennt mit Schreiben und Editieren und dann den Abstand zwischen den beiden Prozessen gewinnt. Das hat mir auf jeden Fall mit diesem Blog auch sehr geholfen.
Ja.
Oder andersrum, der Blog hat mir dabei geholfen, das besser zu separieren.
Hm. Schön. Also ich nehme mir vor, dass ich jetzt erstmal auch Artikel auf eurem Blog lese. Das ist ja für mich gut verständlich. Gleiches wie auch schon in der letzten Folge. Vielen, vielen Dank, dass du heute nochmal zu Gast warst. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und für alle, die Fragen haben, jetzt diesmal vielleicht auch nochmal zur Forschung mit dem nötigen Abstand, aber eben auch zu deinen Erfahrungen im Zertifikatsprogramm, mit dem Graduiertenzentrum oder auch einfach im Bereich Wissenschaftskommunikation. Oder vielleicht sind da auch Leute da draußen, die selber sagen, boah, ich fühle voll, was Elisa beschreibt. Ich bin gerade in so einer kleinen Promotionskrise. Vielleicht hat Elisa ja ein, zwei Tipps, Tricks. Ich weiß, dass es auch eine Gruppe gibt von Leuten, die sich, glaube ich, primär über die Science Show kennengelernt haben, die sich regelmäßig treffen, die sich austauschen zu Wissenschaftskommunikation tatsächlich auch, aber auch zu einfach ihrer Promotion und sich da eingefreundet haben. Also ich glaube, da ist viel möglich. Dann meldet euch einfach bei Elisa. Und wenn ihr Fragen grundsätzlich habt, dann könnt ihr euch natürlich jederzeit beim Graduiertenzentrum melden. Die Sachen, alle Informationen findet ihr in den Shownotes, wobei ihr natürlich auch, Elisa hat vorhin ihren Ablauf im Programm erklärt. Das könnt ihr natürlich auch nochmal auf der Website des Graduiertenzentrums nachschauen, was ihr wie machen könnt, was ihr wie kombinieren könnt und was ihr eventuell auch schon selber mit reinbringen könnt. Und ansonsten freue ich mich, dass wir uns in einem Monat wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
Tschüss.
Let's Talk Science wurde Ihnen präsentiert vom Graduiertenzentrum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Host und Produktion von Livin Studios. Musik, Klang und Klimper.